Data Center sind das Rückgrat der modernen digitalen Infrastruktur und im Fokus der Investoren. Doch welche Anforderungen gibt es zu beachten und welche Chancen bietet ihre Entwicklung? Ein guter Zeitpunkt, um ausführlich über den deutschen Markt für Data Center zu sprechen. Dazu haben wir uns einen externen Gast eingeladen, Carsten Schneider, Vice President und Managing Director von CyrusOne. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren. Zusammen mit Tore Beeskin, Head of Data Center Services bei BNP Paribas Real Estate, sprechen wir über die Entwicklung von Datacentern, regulatorische Herausforderungen und die Zukunft der Branche. Moderiert wird die Episode wie gewohnt von unserem Managing Director Andreas Völker. Also bleibt dran und viel Spaß bei der Folge.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel.
Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Diesmal wieder mit einem Gast aus dem Markt, Carsten Schneider, Managing Director von CyrusOne, einem der größten Data Center Investoren und Entwickler in Deutschland und auch darüber hinaus. Das wird er uns gleich erzählen. Und ebenfalls am Tisch sitzt Tore Beeskin, Head of Data Center Services bei BNP Paribas Real Estate. Ja, ich bin sehr erfreut über diese Kombination an Wissen an diesem Tisch. Insofern werden wir heute ganz viel lernen über diese neue Asset-Klasse. Was heißt neu? Die ist ja schon eigentlich alt. Früher hat man Rechenzentren genannt. Das waren aber ganz andere Objekte als die, die wir heute überall aus dem Boden sprießen sehen. Insofern sind wir sehr, sehr gespannt auf das, was dort sich im Markt gerade tut. Ist es überhaupt eine Immobilie oder ist es doch Infrastruktur? Was gibt es dort zu beachten? Wie steht Deutschland da im internationalen Vergleich? Und was kann ich tun, damit auf meinem unbebauten Grundstück endlich ein Datacenter entsteht? Alles Fragen, die wir heute vielleicht beantworten werden, vielleicht auch nicht. Aber zunächst vielleicht erstmal zu dir, Carsten. Wer ist CyrusOne und was machst du da den ganzen Tag?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich ganz, ganz gerne beantworte. CyrusOne gehört tatsächlich zu den größten Rechenzentrumsunternehmen weltweit. Das heißt, wir investieren, wir bauen, wir betreiben aber auch Rechenzentren, auch weitgehend mit eigenem Personal. Das unterscheidet uns auch von vielen, vielen Wettbewerbern. Wir haben weltweit etwa 1,3 Gigawatt an IT-Kapazität in Service in etwa 60 Rechenzentren. Wir haben derzeit im Bau etwa 3 Gigawatt weltweit, und zwar in den Märkten USA, natürlich Europa, aber auch mit unserem Joint Venture mit einem großen Energieversorgungsunternehmen in Japan. Deutschland ist für CyrusOne einer der wichtigsten Wachstumsmärkte, also in Europa in jedem Fall, aber durchaus auch weltweit, wenn man sich anschaut, etwa 3 Gigawatt Kapazität und die Marktverhältnisse so ein bisschen einordnet, dann sind wir mit etwa 280 Megawatt, die wir gerade in und um Frankfurt im Bau haben, glaube ich, recht stramm dabei vom Portfolio her. Momentan operativ haben wir 70 Megawatt. Das heißt, wenn man sich das anschaut, eine Vervielfachung des Portfolios innerhalb der nächsten 3-4 Jahre etwa. Das ist schon recht ordentlich. Und das ist auch der Grund, weshalb ich bei CyrusOne bin, weil CyrusOne einen localized business Ansatz folgt und die einfach klar war, dass mit dem extremen Wachstum, das wir in Deutschland haben werden, es jemanden braucht, der hier eben das Team dafür aufbaut und auch eben anleitet. Und das ist mein Job. Und da fühle ich mich auch recht wohl. Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren dabei, komme aus dem Infrastrukturbereich, klassische Industrie, chemische Industrie, pharmazeutische Industrie, klarer Real Estate und Infrastrukturfokus. Ja, also ich musste eben schon schmunzeln über deine Frage. Töpfchen und Deckelchen passen da ganz gut zusammen.
Und Frankfurt ist natürlich traditionell der Hotspot in Deutschland aufgrund des Internetknotens. Ja, kannst du das kurz nochmal erläutern? Und welche Standorte kommen jetzt vielleicht auch nochmal verstärkt neben Frankfurt in den Fokus?
Ja. Also was ich sagen kann, ist, dass wir sehr stark fokussiert sind auf die sogenannten FLAP-D-Markets. Das ist eigentlich eine sehr unflätige Abkürzung. Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin natürlich. Aufkommend sind, wie wir alle wissen, Mailand mit den Investitionen von Microsoft, aber durchaus auch Madrid, wo einiges am Kommen ist. Man muss aber sagen, Frankfurt ist schon einer der, wenn nicht der stärkste Markt. Momentan liegen die Londoner Kollegen noch vor uns mit ein paar Megawatt, aber der Vorsprung ist hauchdünn geworden. Mit der neuen Regierung in England hat sich viel in die positive Richtung getan. Die Engländer haben richtig aufgedreht, weil es entsprechende Veränderungen gab im Planungsrecht und auch in der Art, wie man eben mit der Branche umgeht. Also es wird schwieriger für Frankfurt, da wirklich dran zu bleiben. Aber wir sehen eine ganze Menge Kapazität kommen. Insofern ist Frankfurt tatsächlich das Flaggschiff. Und das liegt an der Konnektivität, du hast das eben schon angedeutet, die einfach hier traditionell aufgrund des Banken- und Versicherungssektors sehr, sehr gut ist. Das ist aber nichts, was man nicht an anderen Stellen auch herstellen könnte. Ja, was dazu gebraucht wird, ist Kabelinfrastruktur und Rechenzentren. Andere Standorte, die jetzt kommen, das Rheinische Revier kennen wir mit den Microsoft-Entwicklungen. Gibt ein paar Überlegungen zum Thema Sovereign Cloud in Berlin, wo aber sehr viel mehr Kapazität steht aus meiner Sicht, als momentan eigentlich gefragt wird an der Stelle. Und natürlich Märkte wie Hamburg oder München sind auch immer interessant. Alle großen Städte haben eigentlich ein Anziehungspotenzial, wobei man dann immer gucken muss, ist es eben das, was wir Edge nennen, ja, also kleinere Rechenzentren, die durchaus im Megawatt-Bereich liegen, aber eher für den Endanwender, für den Endnutzer gedacht sind, oder eben das, was wir bauen, worauf wir in Europa als CyrusOne spezialisiert sind, wo es um den Hyperscale-Bereich geht, also wo dann die Googles, die Metas, die Microsofts dieser Welt eben wirklich in Dutzenden von Megawatt sozusagen einkaufen. Das ist eher was sich momentan noch sehr stark auf diese Märkte konzentriert.
Ja, super spannend. Da sind schon viele Themen dabei gewesen. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal vertieft drauf zu sprechen. Thema Regulierung, Thema Wettbewerb. Wo steht Deutschland? Wo steht Frankfurt? Wie geht die Entwicklung weiter? Aber vielleicht erstmal zu dir, Tore. Wir beschäftigen uns mit Rechenzentren und Datacenter ja schon bei BNP seit mehr als 20 Jahren. Du bist noch nicht ganz so lange dabei. Was machst du den ganzen Tag?
Genau, das ist richtig. Mittlerweile zwar auch schon so seit, ich sag mal, gut 4 Jahren beschäftige ich mich mit der Materie. Was wir bei der BNP machen, ist im Endeffekt das ein klassisches Beratungsdienstleistungsgeschäft. Das heißt, wir unterstützen zum Beispiel CyrusOne bei der Akquisition, beim Ankauf von neuen potenziellen Datencenter-Grundstücken. Das ist ein Großteil unseres Aufgabenbereiches. Das heißt, dort gehen wir gemeinsam im Endeffekt mit den Datencenter-Betreibern, Entwicklern Themen an, wie Strom, wie Konnektivität, wie passendes Baurecht etc. Und unterstützen dabei und identifizieren potenzielle neue Standorte. Wir betreuen auf der anderen Seite aber natürlich auch die klassischen Immobilienprojektentwickler und die institutionellen Investoren auf der Suche nach potenziellen Kapitalmarktprodukten und Investitionsmöglichkeiten in diese Branche. Und gerade dort sehen wir auch ein vermehrt steigendes Interesse.
Ja, die Real Estate Investoren haben das Thema Data Center ja längst für sich auch entdeckt. Insofern, wie sieht der Markt da jetzt derzeit aus? Und was sind so die Ausblicke für die Zukunft?
Aktuell ist es so, dass primär im Endeffekt die Immobilienprojektentwickler versuchen, sehr, sehr stark auch in diese Branche reinzukommen. Unter anderem natürlich auch getrieben davon, dass es vielleicht in den anderen Assetklassen aktuell etwas schwieriger ist. Das heißt, wir sehen gerade aus dem Büro- und aber auch Logistikentwicklungsbereich einige Entwickler, die im Endeffekt auch jetzt erste Schritte unternehmen, auch erste Entwicklungen mittlerweile umsetzen und im Endeffekt eine Teilrolle eines Datencenter-Betreibers oder den Entwicklungsteil mit auch in ihrem Portfolio anbieten. Zumindest die ersten Schritte davon. Was wir noch weniger sehen bis dato ist, dass institutionelle Investoren gezielt in Datencenter als Kapitalmarktprodukt direkt investieren. Da muss man auch sagen, dass da bisher ein bisschen die Möglichkeiten fehlen, wenn man sich anschaut, wie die großen Datencenter-Betreiber aufgestellt sind, dann ist es so, dass die großteils Private Equity backed sind und einen Plattformgedanken haben. Und dieser Plattformgedanke im Endeffekt ist der, man baut eine Plattform auf und zu irgendeinem Zeitpunkt wird diese dann geexitet. Ob es jetzt ein IPO ist oder eine Übernahme durch einen der ganz großen Asset Manager, hängt im Endeffekt dann vom Produkt ab. Aber das heißt, es ist schwer bisher für einzelne Pensionskassen oder ähnliche Investoren in ein einzelnes Datencenter direkt zu investieren. dort sehen wir aber auch in der Zukunft Potenziale, dass das einfacher wird.
Was sind eure wichtigsten Kennzahlen? Weil ich denke, mit Miete oder Kapitalwert und üblichen Rendite-Themen kommt man nicht so richtig weit. Was bemisst ein erfolgreiches Data Center als Investmentprodukt?
Im Endeffekt ist es die Rechenleistung, die ein Datencenter hat, die sogenannte Megawatt-IT-Load. Wenn man das vergleicht, könnte man das mit der Mietfläche vergleichen, weil das ist dort, wo im Endeffekt die Returns von erzielt werden, also die KW, die verkauft werden können. Ich ziehe mal gerne den Vergleich zwischen, weil dort gibt es auch gewisse Verunsicherungen im Markt oder eine gewisse Unwissenheit, gerade von Leuten, die vielleicht nicht so eine hohe Affinität zum Thema Strom und Energie haben, zwischen MVA, also Megavolt Ampere, und der tatsächlichen Megawatt IT-Load. Ich beschreibe es immer gerne so für Immobilieninvestoren: die MVA ist irgendwie die, auch wenn es nicht ganz zu 100% vergleichbar ist, ist die BGF. Und die Megawatt IT-Load ist dann die GIF, die Mietfläche. Das ist im Endeffekt die wesentliche Kennzahl im Datencenter-Bereich.
Sehr spannend. Wo sind die Herausforderungen? Ich habe jetzt gelernt, es gibt Plattformen, es gibt eigentlich Geld, es gibt die große Welle jetzt durch KI und dergleichen. Das heißt, es ist ein steigender Bedarf an Rechenleistung zu erwarten oder schon zu beobachten. Das heißt, eigentlich muss diese Infrastruktur weiter ausgebaut werden. Natürlich insbesondere in den Metropolregionen, dort, wo die Bedarfe besonders groß sind. Aber wo sind die Engpässe? Also was erschwert vielleicht den Markt, um hier weiter voranzukommen? Vielleicht eine Frage auch erstmal an Carsten. Wie breitet ihr euch weiter aus in Deutschland und was steht euch da im Weg?
Ja, ich würde gerne vielleicht zuerst mal genau diese Bedarfslage so ein bisschen abschichten, weil da auch tatsächlich ziemlich viel Unfug kursiert. Erstmal muss man sagen, wir haben einen wahnsinnigen Nachholbedarf im Cloud-Bereich. Wir sind bei weitem nicht am Ende der Fahnenstange des normalen Wachstums im Cloud-Bereich. Wir gehen davon aus, dass wir etwa 60% hinter der Durchdringungsrate von Cloud-Produkten liegen, wie zum Beispiel das in den USA der Fall ist. In den USA ist fast alles, was an Software angewendet wird, sind Cloud-Produkte. Ja, also ganz kleine Dunkelziffer nur. Und das boostet Cloud, neben all den Spielereien, die wir an unseren Handys machen können. Ja, wir schauen alle auf irgendwelchen Streamingdiensten oder hören auf irgendwelchen Streamingdiensten. Ja, die Schulen arbeiten inzwischen über entsprechende Plattformen und so weiter und so fort. Das ist alles etwas, was sozusagen das normale Wachstum befeuert. Wir haben momentan kein KI-Wachstum in Deutschland. Das kommt hoffentlich und sehr wahrscheinlich obendrauf. Wenn wir in die USA sehen, da ist es ja immer so ein paar Jahre voraus, weil die einfach anders solche technologischen Veränderungen annehmen, dann sehen wir, dass ein riesiges Wachstum dort war. Die USA hat allein in den letzten 1,5 Jahren im KI-Bereich so viel Rechenzentrumsleistung dazugebaut, wie die komplette EU in den letzten 10 Jahren als Rechenzentrumsleistung auf den Markt gebracht hat. Ja, daran sieht man, wie schnell die dort laufen. Wenn du in den USA mit einem jungen Forscher zum Beispiel sprichst, die fragen nicht mehr danach, wie sieht mein Büro aus und wie viele Leute habe ich, die fragen, wie viel GPU-Power habe ich zur Verfügung? Wie viel KI-Power habe ich zur Verfügung? Ja, meine Tochter promoviert in Essen. Ich habe sie mal gefragt, da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ich weiß wohl, was eine GPU ist, aber was soll ich damit? Ja, also da gibt es eine große Lücke.
Also das ist auch ein wichtiger Standortfaktor für Forschung und
Korrekt.
Technologie.
Korrekt, ja? Also für Forschung, für Technologie, ein wahnsinniger Faktor, den wir heute noch überhaupt nicht so vollständig überblicken. Und das ist auch das, was du von KI-Entwicklern hörst. Die sagen, was immer du darüber denkst, du unterschätzt es. So, jetzt kommen wir dazu, wie KI sozusagen hier reinkommt. Und da haben wir momentan mehrere Eintrittsbarrieren sozusagen. Wir haben eine Eintrittsbarriere, die heißt Strompreis. KI ist wahnsinnig stromintensiv. Und wir sind einer der teuersten Märkte, was Strom angeht. Punkt 1. Punkt 2, KI braucht ja erstmal Geschäftsmodelle hinten dran, die funktionieren. Und wir sind natürlich alle immer super happy, wenn wir eine neue Version von Microsoft 365 bekommen. Aber Microsoft 365 wird nicht ohne weiteres kostenlos KI-Produkte einrollen können, sondern füttert uns natürlich wie bei allen anderen Produkten an mit etwas, was wir gut finden und mit dem wir umgehen lernen. Und irgendwann kommt mal die Rechnung dafür. Ja, und erst wenn die Rechnung kommt, gibt es einen Business Case. Wenn es einen Business Case gibt, gibt es die Investitionen, die hinten dran kommen. Um es sehr vereinfacht darzustellen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren dort eine Entwicklung sehen. Die wird auch rasant sein, aber die ist momentan begrenzt. Ja? Ich will das deswegen sagen, weil man hört immer dieses, KI braucht ja keine Latenz. KI können wir ja überall hinbauen. Das stimmt so nicht ganz. KI in der Anwendung hat fast die gleichen Anforderungen an Latenz wie Cloud. Und KI im Training ist latenzunabhängiger, aber warum sollte jemand, der für 2 Cent pro Kilowattstunde in Amerika ein Modell trainieren kann, das in Deutschland trainieren? Also wenn 5-7% quasi zum Nachtraining ja, gebraucht werden, also ich fange nochmal vorne an, wir trainieren ein Modell irgendwo in der Wüste in den USA, wo der Strom 1 Cent kostet, und haben dann ein fertiges Modell, was nur angepasst werden muss auf den deutschen Markt, dann brauchst du etwa 5-7% der Rechenleistung, die du gebraucht hast zum ursprünglichen Training. So, also das ist das eine. Das andere ist ganz platte Logistik. Die Rechenzentrumsbranche hat nicht unendlich viele Menschen zur Verfügung. Momentan beschäftigt unsere Branche in Deutschland etwa 70.000 Mitarbeiter, also knapp etwa so viel wie die Luft- und Raumfahrtindustrie. Wenn wir jetzt von dieser KI-Explosion reden, würden wir zwangsläufig auch von einer Explosion der Menschen reden, die dazugehören. Wo sollen die denn auf Bäumen wachsen? Das wird nicht funktionieren. Das heißt, auch da haben wir eine Limite in irgendeiner Form. Und diese Limiten zusammengenommen ergeben dann eben auch etwas, was ich dann als realistischen Korridor irgendwie darstellen würde. Ja? So, das erstmal zu der Frage. Frage ist, was limitiert uns? Strom habe ich schon angesprochen, Talente habe ich angesprochen. Dann haben wir natürlich die ganze Thematik rund um die Verfahren, wie wir sozusagen unsere Gebäude bauen. Man kann sagen, wir sind in Deutschland etwa 4-mal so langsam wie in Amerika beim Bauen.
Beim Bauen oder bei der Genehmigung?
Genehmigung, also der komplette Prozess von ich habe die Idee und habe ein Grundstück gekauft, auf dem ich entwickeln kann, bis zu dem Punkt, wo ich tatsächlich umgesetzt habe und meinem Kunden sozusagen den Schlüssel in die Hand drücke, ist in Deutschland 4-mal so lang, kann man sagen, wie das in den USA der Fall ist. Es liegt auch ein bisschen daran, dass die USA risikofreudiger sind, also dort oftmals auch Power Shells einfach gebaut werden, also mit Strom ausgestattete Gebäude gebaut werden, bevor es einen Kunden gibt. Ja, das würde ich aber in Deutschland auch nicht tun, weil wir in Deutschland schlicht und ergreifend viel teurer bauen. Ja, noch dazu. Das heißt, wir sind langsamer und wir sind teurer. Selbst wenn wir das beschleunigen würden, da gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel, dass die Bundesemissionsschutzgesetzliche Genehmigung der Rechenzentren stärker standardisiert werden könnte, ja, wo man jede Menge Zeit rausholen könnte. Aber selbst wenn wir das tun, dann haben wir immer noch die große Hürde, dass wir erstmal den Strom an den Stellen brauchen. Und jetzt gibt es natürlich die Leute, die man auch immer mal gerne in der Bundesnetzagentur trifft, ja, die dann sagen, baut doch eure Rechenzentren einfach dahin, wo der Strom ist. Das ist sehr spannend, weil dann konkurrieren wir auf einmal mit Stromspeichern, die nach dem Kraftwerksgesetz momentan noch gehandhabt werden. Und wir sind halt an Stellen, wo genau diese Latenzfragen nicht geklärt sind und wo wir auch mit unseren wenigen Leuten, die wir haben momentan noch, die Branche wächst immens, aber trotzdem haben wir ein logistisches Problem. Wenn ich aus Dublin in die Peripherie von Berlin reise, habe ich eine Reisezeit, 2 Tage pro Woche einzuplanen. Wenn ich nach Frankfurt gehe, sind es 8 Stunden. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, wenn man eben versucht, eine Wachstumsrate von über 20% pro Jahr hinzulegen, wird man immer logistische Fragestellungen auch mitzulösen haben, die dann eben kommen. Ja?
Und Tore, wie sieht es denn aus mit den Grundstücken in Frankfurt? Gibt es denn noch genügend Grundstücke, wo man Rechenzentren entwickeln kann? Und gibt es noch genügend Strom, auch wenn er sehr teuer ist? Aber wir haben gelernt, Frankfurt ist der bevorzugte Standort, ist am besten erreichbar. Welche Alternativen gibt es vielleicht in Deutschland, wenn Frankfurt nicht genügend Angebot zur Verfügung stellen kann?
Genau. Wichtig ist aber natürlich zu definieren, wenn wir über Frankfurt sprechen, was meinen wir? Meinen wir tatsächlich das Frankfurter Stadtgebiet? Dann ist die Antwort eigentlich ein klares Nein. Es gibt keine Grundstücke mehr. Das hat unter anderem, aber da kommen wir, glaube ich, später ja auch nochmal drauf zu sprechen, gewisse regulatorische Hintergründe. Und für den Strom gilt tatsächlich das Gleiche im Endeffekt. Wenn man sich aber jetzt den Frankfurter Markt anschaut oder was verstehen unsere Kunden, was verstehen die Hyperscaler, was verstehen die Datencenterbetreiber unter dem Frankfurter Markt, dann ist es natürlich auch die Peripherie von Frankfurt. Aktuell sprechen wir über einen ich sag mal, Umkreis von circa 50 Kilometern, wenn man optimistisch ist, um Frankfurt rum. Dort sehen wir, dass sich der auch immer weiter ausdehnt im Endeffekt aufgrund von mangelnden Grundstücken und vor allen Dingen aber mangelnden Strom. Das heißt, wir sehen dort klare Tendenzen Richtung momentan Süden, Westen und Osten. Der Norden ist noch so ein bisschen ausgeklammert, aber auch dort ist davon auszugehen, dass wir dort neue Ansiedlungen sehen werden in der Zukunft. Das vielleicht zu den Wachstumsprognosen im Frankfurter Markt. Was wir sonst gesehen haben in den letzten Jahren, war ein sehr starkes Wachstum in Berlin. Das hatte der Carsten ja auch schon angesprochen. Das war so ein bisschen die Flucht aus Frankfurt raus, auch aufgrund von mangelnder Stromverfügbarkeit im Endeffekt. Dort ist es so, dass es gerade relativ viel Projekte gibt, eine relativ große Pipeline aufgebaut wurde, die bis dato in der Form noch nicht absorbiert wurde. Vielleicht auch zum Verständnis, wo kommen die Märkte her? Frankfurt ist ein Markt, der im Endeffekt sehr organisch gewachsen ist, aus Finanzversicherung, aus der Finanzversicherungsbranche raus. Ein Markt, der erst durch Colocation, Edge im Endeffekt getrieben wurde und der sich dann auch als Cloud-Markt etabliert hat. In Berlin ist es im Endeffekt so, man hat dieses organische Wachstum geskippt und es ist sofort zu einem Cloud-Markt geworden, der jetzt gerade ein bisschen Schwierigkeiten hat, tatsächlich Fuß zu fassen und im Endeffekt die Rechenleistung zu absorbieren. Ansonsten Rheinisches Revier wurde auch schon mal kurz angesprochen. Dort sehen wir im Endeffekt ein ähnliches Phänomen. Auch das ist ein Markt, der aktuell eher Richtung Cloud bzw. auch KI geht. Auch dort ist es abzuwarten, inwiefern dort im Endeffekt vielleicht Folgesymbiose, Synergien sich erstellen, sodass er auch für andere Nutzungen interessant werden kann. Das vielleicht zum Thema Cloud. Wenn man jetzt über Edge-Datencenter und auch das Thema KI-Anwendungen nachdenkt, dann ist es so, dass wir auch in anderen größeren deutschen Städten, ich sage mal in den Top-7-Standorten, in der Zukunft definitiv größere Bedarfe sehen werden. Und auch da sehr stark davon auszugehen ist, dass wir dort Edge-Datencenter auch im Bereich von 10 Megawatt aufwärts tatsächlich sehen werden.
Siehst du denn schon auf Seiten der Stromerzeugung eine Beschleunigung des Aufbaus der Energieversorgung, also dass wir da weniger Restriktionen haben, ist die eine Frage. Und siehst du auf Seiten der Kommunen eine gewisse Offenheit, hier Standorte für Datacenter bereitzustellen? Wenn du sagst, es wird eigentlich immer größer, dass sie Grundstücke eigentlich in den Kernbereichen der Metropolräume gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Liegt das an der grundsätzlichen Grundstücksverfügbarkeit oder an der restriktiven Haltung der Genehmigungsbehörden? Und daran angeschlossen vielleicht noch die Detailfrage, sind denn nicht Brownfields, also ehemalige Industrieareale, wir haben ja gemeinsam solche Projekte auch am Laufen, sind solche Industrieareale nicht eigentlich die geborenen Standorte für zukünftige Rechenzentren? Meistens liegt da ja auch ein Stromanschluss an. Die Grundstücke sind erschlossen. Meistens passt das Baurecht wohl auch. Aber wie sieht es da aus? Also wo kann man ein bisschen, sage ich mal, den Knoten zerschlagen, dass es da weiter vorangeht in Deutschland?
Ja, also wir fangen vielleicht mit dem Thema Brownfield, weil du es jetzt als letztes erwähnt hast, an und weil man dort ein klares Ja auch drauf geben kann und das sicherlich eine sehr positive Entwicklung ist. Brownfields sind definitiv spannende Standorte für Datencenter, insbesondere natürlich, wenn dort vielleicht auch vorher schon irgendeine Art von Schwerindustrie gesessen hat und eine gewisse Netzanschlussleistung bereits gegeben ist. Ich meine, vielleicht kann Carsten da tatsächlich jetzt auch mal kurz was erzählen. Ihr habt ja gerade im Endeffekt zwei Brownfield-Themen auch im Frankfurter Raum. Vielleicht kannst du da ja kurz im Endeffekt auch mal einen Schwank.
Ja, kann ich gerne abgeben. Also wir sehen das in der Tat als eine ideale Situation. Es ist tatsächlich Teil unserer Strategie. Wir sagen, wir haben die Strategie Breathe New Life into Industrial Sites. Industrieareale, die eben verlassen sind oder kurz davor sind, verlassen zu werden, tatsächlich neu zu beleben und auch signifikant zum Positiven zu verändern, ist Teil unserer Strategie. Wir haben ein Projekt in, was wir Frankfurt 5 nennen, das ist in Hanau. Also insofern danke für die Erläuterung. Frankfurt ist die Region, ja, und Hanau gehört mit 20 Kilometer Abstand zum D-Kicks eben zur Region. Das heißt, unser Rechenzentrum dort steht zum Beispiel auf einer ehemaligen Reifen- und Matratzenfabrik. Ja, also 125 Jahre alter Industriestandort mit all den Schönheiten und Nicht-so-Schönheiten, die man da so vorfindet, ja, und all den Weltkriegshinterlassenschaften und diesen Dingen, könnte ein normaler Projektentwickler überhaupt nicht leisten, so ein Projekt. Ja, allein was die Seite der Bereinigung dieser Sites angeht, für uns ideal, weil es eben genau mit den Vorteilen vom Zoning kommt, ja, also wie kann man dort Bebauungspläne entwickeln oder auch auf vorhandenem Baurecht aufsetzen, wie wir Emissionsgrenzen, also tendenziell wird es immer besser, wenn wir kommen, ja, also wir sind leiser, wir stinken weniger, wir erzeugen weniger Verkehr, ja, wir können uns leisten, das, was da ist, wegzuräumen und zu was Neuem zu machen, wir versiegeln weniger Fläche, ja, das ist dann sozusagen die Geschichte, die man dort erzählen kann. Das zweite Projekt ist gerade aktuell unser Projekt in Griesheim, was wir Frankfurt 7 nennen. Das ist der ehemalige Chemiepark Griesheim, ältester Chemiestandort Deutschlands, mit all den Hinterlassenschaften, die dazugehören. Dort entwickeln wir ein 126 Megawatt Rechenzentrum, mit einem Teil, also tatsächlich geplant mit einem eigenen Kraftwerk sogar dabei, um den Strom, der aus dem Netz kommt, sozusagen nochmal aufzupowern, also hoch zu pushen nochmal. Und da ist genau das die Situation. Wir haben bewusst diese Situation gesucht, weil wir auch in Kombination mit den entstehenden anderen Flächennutzungsarten, dort ist es ja so, dass die BEOS AG den Gesamtpark mit 70 Hektar entwickelt. Wir haben 6 Hektar von den 70 Hektar und das Rechenzentrum stellt die komplette Kälte, die komplette Wärme für den gesamten Park zur Verfügung. Es gibt keine andere Heizungsanlage als das Rechenzentrum, was das zu dem DGNB Platin Quartier macht. Ja, was sich am Ende des Tages natürlich wahnsinnig positiv für die anderen Mieter darstellt, weil du mietest ein CO2-freies Gebäude im Gebäudebetrieb. Was du darin machst, ist natürlich eine andere Sache. Ja? Also dieser Zusammenhang, den du hergestellt hast, der ist absolut valide. Und ich sage immer auch in die eigene Branche hinein, bitte bleibt auf dem Teppich, wenn wir solche Areale entwickeln. Es muss immer einen guten Mix geben, weil dann stellen wir uns als Rechenzentrumsindustrie vorteilhaft dar für weitere Entwicklung, für industrielle Ansiedlung und so weiter und so fort und sind Enabler anstelle davon, dass wir einfach nur kommen, Fläche und Strom klauen. Und für die Größenklasse, die wir bauen, aus meiner Sicht auch der einzige Weg, wie es gehen kann, weil ein 54 Megawatt Rechenzentrum von uns hat etwa 200 Meter Länge, ist 80 Meter breit und 28 Meter hoch. Das willst du niemanden in den Vorgarten stellen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Also wenn wir uns verträglich darstellen wollen, auch mit unserer Community sozusagen, ja, dann sollten wir tunlichst uns die richtigen Standorte aussuchen. Und das ist eben nicht im Wohngebiet, ja, sondern im Industriegebiet, in andere Arealen, die ansonsten eben auch brach liegen würden.
Und da ist dann auch gleich nochmal ESG, die ESG-Thematik angesprochen worden mit DGNB Platin. Das ist natürlich eine super Auszeichnung. Kein Podcast ohne ESG-Thematik. Ja, die Rechenzentren sind ja durchaus da in die Kritik geraten, so ein Stück weit. Ja. Ne? Energiefresser und viel Abwärme und so weiter. Aber inzwischen, glaube ich, gibt es eine Menge Lösungen, um hier auch positiv zu wirken, wie du es beschrieben hast.
Ja, also definitiv. Ich will auf dieses Thema Energiefresser nochmal eingehen, weil ein Fakt wird oftmals verkannt. Die kleinen Rechenzentren, die wir überall in den Unternehmen sehen, in den Universitäten, in den Schulen, ja, auch die haben das inzwischen. Die so in der Klasse sind 100 Kilowatt, 500 Kilowatt, 300 Kilowatt, also die im nicht regulierten Bereich sind vom NFG, haben oftmals einen POE, Power Usage Effectiveness, ja, also den Energieeinsatz pro Energieeinsatz in Rechner, der liegt bei einem Faktor zwischen 3 und 4. Das heißt, du musst viermal so viel Energie aufwenden, um eine Kilowattstunde Compute rauszubekommen, wie du in den Rechner selbst reinsteckst. Wenn wir unsere Rechenzentren angucken, wir laufen bei einem Durchschnitt von 1,3. Mit anderen Worten, alles, was aus diesen kleinen Rechenzentren on-premise rausgezogen wird und in eins dieser großen Energiefresser reingesteckt wird, verbraucht hinterher nur noch ein Drittel dessen. Ja? Und ich sage nicht, dass es keine kleinen Rechenzentren gibt, die auch so eine hohe Effizienz haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein altes, kleines Rechenzentrum so effizient arbeitet wie eins von unseren neuen großen, ist aber bei null. Ja, also das zum Thema Energiefresser. Zweitens sind wir reguliert. Wir dürfen als Rechenzentrumsbetreiber ab Mitte nächsten Jahres nur 20% mehr Energie einsetzen, als überhaupt in die Rechner reingeht. Und das ist ein sehr harscher regulatorischer Einschnitt auch gewesen, weil vorher waren 1,3 erlaubt. Und jetzt ziehe ich mal den Vergleich für alle, die das vielleicht mit PoE nicht so richtig rechnen können. Wenn wir uns vorstellen, dass die deutsche Bundesregierung ein Gesetz für die Automobilindustrie macht, wonach das Auto nicht mehr 5 Liter verbrauchen darf, sondern nur noch 3,8 Liter. Und zwar ein hartes Gesetz, wonach der Verkauf, der Betrieb verboten ist, wenn das nicht eingehalten wird. Dann glaube ich, wissen wir, was das Verhältnis ist. Ein PoE-Sprung von 1,3 nach 1,2 bedeutet ein Muss von einer Einsparung von 33%. Und das innerhalb von 1,5 Jahren. Wenn man dann noch ein bisschen weiß, wie die Vorlaufzeiten sind, also unser Equipment wird 3 Jahre vor dem Projekt gekauft, unsere Planung dauert Jahre, bevor wir wirklich fertig sind, dann sieht man, wie viel Unverständnis auch da in der Regulatorik drin steckt. Ja. Dafür ist, das tut man keinem Industriezweig in Deutschland an, bei Rechenzentren wird es einfach ins Gesetz reingeschrieben, ja, weil man einfach dieses Verständnis dafür nicht hat und die Branche noch zu jung ist und das nicht wirklich gut erklärt und nach außen darstellt.
Es fehlt dann Aufklärung da.
Es fehlt dann Aufklärung, genau. Aufklärung und Transparenz.
Auf der anderen Seite reden alle darüber, dass wir unsere Infrastruktur auf Vordermann bringen müssen, von der Schiene angefangen bis zur Digitalisierung. Das ist ja interessant. Wo kommen denn die Widerstände her? Also Tore, aus deiner Praxiserfahrung, was sagt die Genehmigungsbehörde, wenn du mit deiner Rechenzentrumsidee um die Ecke kommst? Was gibt es da für Fragen oder Befürchtungen?
Also es ist sicherlich tatsächlich ein gewisses Unverständnis im Endeffekt oder eine Unwissenheit, vielleicht drücken wir es lieber so aus, die dort herrscht, die man zu gewissen Teilen, ich gucke jetzt mal zum Carsten nicht rüber, aber die man zu der Branche durchaus auch ankreiden kann. Es war lange so, dass die oberste Prämisse im Endeffekt oder Maxime war, wir wollen unter dem Radar fliegen und überhaupt am besten weiß gar niemand, dass dort ein Datencenter entsteht. Wir schreiben unseren Namen nicht dran, unser Logo nicht an das Datencenter ran und Hauptsache merkt keiner so ungefähr. Das war sicherlich nicht förderlich im Endeffekt auch für die Außenwahrnehmung. Da wird mittlerweile sehr, sehr stark dran gearbeitet. Mittlerweile ist es eigentlich immer so, dass in den Gemeinden die Projekte vorgestellt werden. Es gibt einen Tag der offenen Tür, an dem eigentlich alle Frankfurter Rechenzentrumsbetreiber mitmachen und die Möglichkeit im Endeffekt den Frankfurter Bürgern ermöglicht, sich ein Rechenzentrum auch mal von innen anzuschauen, wo man sonst auch eher selten die Gelegenheit für bekommt. Das heißt, dort findet auf jeden Fall ein Umdenken statt. Die Punkte, Stromfresser, 28 Meter Gebäudehöhe etc. wurden natürlich schon angesprochen. Die stoßen oftmals am Anfang nicht auf Begeisterungsstürme, aber mit viel Aufklärungsarbeit und auch mit im Endeffekt dem Aufzeigen der Potenzialien, Thema Abwärmenutzung, Thema weniger Verkehre, qualifizierte Mitarbeiter etc., sehen wir eigentlich, dass in vielen Gemeinden, wenn diese Aufklärungsarbeit geleistet wird und wurde, man dem Ganzen sehr positiv gegenübersteht.
Was ich auch gehört habe, ist, dass natürlich ein Rechenzentrum erhöhte Sicherheitsanforderungen hat. Ja, also von außen betrachtet wirkt es erstmal ein bisschen wie eine Trutzburg. Die hohe Gebäudehöhe hatten wir schon gehört. Dann natürlich die Sicherungsmaßnahmen außenrum, ein hoher Zaun, vielleicht hier und da Stacheldraht, Videokameras. Alter, also es ist ein bisschen Fort Knox-mäßig. Ist das immer noch so? Braucht es das? Wie geht man da damit um? Weil das ist natürlich nicht in jedem Umfeld gewünscht oder besonders integrierbar.
Ne? Ja, also du hast völlig recht, Rechenzentren sind zum großen Teil der kritischen Infrastruktur. Mhm. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, diesen Titel bekommt man nicht umsonst. Mhm. Und der Punkt ist, dass wir tatsächlich in unseren Rechenzentren einfach Dinge sichern, die für alle wichtig sind. Mhm. Das heißt, ja, der Zaun muss sein, Stacheldraht, nein. Also ich kenne keine Anforderungen vom Kunden.
Der Stacheldraht, wenn der Zaun hoch genug ist, dann passt es.
Der Zaun braucht eine gewisse Höhe, das ist in der Tat so, da wird man nicht mit einem 1,20 Meter auskommen, sondern das wird schon ein Zaun sein, der aber eine ganz normale industrielle Absicherung darstellt. Also ich kenne auch keinen Chemiepark, der keinen
oder
Zaun
Wasserwerk
hat.
Oder
Wasserwerk. Ja, Wasserwerke, also alles, was wir so kennen und im Übrigen ja auch selbst schützen wollen. Ja, genauso die Frage stellen, warum wir zu Hause Gartenzäune überhaupt erlauben. Ja, könnte ja alles offen sein. Man darf sein Grundstück absichern. So, in dem Fall gibt es einen guten Grund dafür, dass es abgesichert wird. Eine Durchwegung des Rechenzentrums ist zu vermeiden, weil erstens wollen wir nicht, dass Leute da rumspringen, die unter Umständen an der Technologie manipulieren. Ja, wir haben das gesehen, prominentes Beispiel Tesla, wo die Produktion stillgelegt worden ist. Ich will nicht darüber diskutieren, ob man Tesla mag oder nicht, aber Fakt ist, da hat jemand eine Substation in Brand gesetzt. Ja, also es gibt ein Schutzbedürfnis, was veritabel ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir sind ja aber auch ein großer Industriebetrieb. Also in unserem Rechenzentrum Frankfurt 5, nur mal als Beispiel, stehen mehr Lüftungsanlagen als im ganzen Industriepark Wolfgang mit 280.000 Quadratmetern. Das bedeutet, ich möchte da auch keine Leute, die nicht geschult haben, dran umspringen lassen. Ich möchte niemanden, der da durchflutscht und mal guckt, ob hinterm Trafo wirklich Strom ist. Ja, ob es mal so ganz salopp auszudrücken. Das ist ein Schutzbedürfnis in verschiedene Richtungen, ja, was wir da haben. Und ja, man kann das so darstellen und so bauen, dass das städtebaulich verträglich ist. Es bleibt aber ein Industriegebäude. Ja, also wir machen wahnsinnig viel, nur mal als ein Beispiel. Wir sehen immer wieder die Forderung nach PV-Anlage und grünen Dachbegrünung. Wenn man mal bei uns auf einem Dach gewesen ist und sieht, wie viel Technik da drauf ist, dann wird das absurd. Ja? Im Übrigen, wenn man das den Verantwortlichen zeigt, fällt da auch schnell der Groschen. Ja? Was machen wir also? Wir versuchen viel Fassade zu begrünen. Ja? Also wir haben in Frankfurt 7 haben wir über 2000 Quadratmeter Fassadenbegrünung. Und ich rede nicht von irgendwelchen spirligen Pflanzen, die vielleicht hochwachsen, sondern mit Erde bestückten Wänden. Ja, das ist sehr teuer, sehr aufwendig mit eigener Sprinklerungsanlage, natürlich aus Regenwasser, was wir auffangen. Ja? Also da wird wahnsinnig viel schon getan an der Stelle, um es einfach gefälliger zu machen. Und trotzdem, Spannend. Wenn du diese Gebäudeklasse baust, gehört sie eben nicht mitten nach Frankfurt in ein Wohngebiet rein, was jetzt wiederum bei einem Edge-Rechenzentrum ganz anders aussehen kann. Ja, wir sehen auch Beispiele durchaus in Frankfurt, wo man sehr gut den Mix auch mit dem Denkmalschutz hinbekommen hat. Ich sage nicht, dass das nicht geht. Die Frage ist nur, über was reden wir hier eigentlich? Ne? Reden wir darüber, also niemand würde, jetzt ziehe ich wieder den Vergleich, niemand würde VW vorschreiben, ein Werk zu bauen, um das es keinen Zaun gibt und besonders schön die Fassaden darzustellen, die irgendwo innen drin stehen, weil wir alle sagen, hey, da werden Autos produziert, natürlich sind das graue Blechfassaden. Ja, so, und die Rechenzentrumsindustrie macht da weit mehr als alle anderen Industrien darf, glaube ich, auch einfach die Ernsthaftigkeit nach außen betonen, dass man eben nicht einen Bäckershop unten drin haben kann oder vielleicht eine Arztpraxis, weil einfach betriebliche Belange dieses Sicherheitsbedürfnis haben. Man geht bei uns, bis man im Serverraum ist, durch 7 Schichten von Sicherheit durch. Es gibt keinen nicht videoüberwachten Schritt auf dem Gelände. Weil wir einfach sicherstellen müssen, dass zum Beispiel der Zahlungsverkehr der Bundesrepublik Deutschland sicher abläuft. Ja, und wenn wir mal in Zukunft weiterreden, und ich hoffe ehrlich, dass wir es nicht brauchen werden und dass ich es nicht bauen muss, wenn wir über Rechenzentren reden, die vielleicht noch im Bereich Verteidigung zum Einsatz kommen, die werden sicherlich nicht irgendwo oberirdisch in Frankfurt rumstehen, dann werden wir dann nochmal eine ganz andere Situation erleben. Ja, also es ist eine große Ernsthaftigkeit drin, die der Branche einfach oft abgesprochen wird, aber wir haben eine Null-Fehler-Kultur, weil einfach einen Fehler zum Ausfall von Systemen führt.
Super spannend und sehr komplex, das habe ich gelernt. Auf jeden Fall ganz herzliches Dankeschön an Carsten Schneider von CyrusOne und an Tore Besken, Head of Data Center Services bei BNP Paribas Real Estate. War ein toller Podcast, vielen Dank und vielleicht zur Fortsetzung dann beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle.
Super gerne.
Sehr gerne.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.